In der Bibel steht immer wieder der Satz, wer Ohren hat zu hören, der höre. Manchmal habe ich mich schon gefragt, warum sagt das der Heiland? Aber ich glaube, es ist gut, Ohren hat jeder von uns. Aber wenn das die Bibel uns so sagt, dann will sie uns darauf hinweisen, dass die Art und Weise, wie wir hören, entscheidender ist oft als das, was gesagt wird. Du kannst mit deinem Herzen hören, das vom Heiligen Geist bereitet ist, und nur dann werden tiefere Ebenen der Persönlichkeit angesprochen und wie neu beschrieben. Oder du kannst nur dich berieseln lassen und dann bleibt es bedeutend weniger intensiv. Darum lass uns beten, dass der Heilige Geist, dass Gott mit seinem Heiligen Geist hier unter uns ist und unser Hören lenkt für das, was er uns sagen will. O großer Gott, wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist hier jetzt unter uns sein mögest, dass du diesen Saal mit deiner Gegenwart erfüllst. Wir bitten um dein Wort, um dein Reden heute Vormittag. Und wir beten um rechtes Hören. Schließ du unser Herz auf, dass die Gedanken nicht abschweifen. Ja, wir bitten dich, Herr, rede du hinein in unser Herz durch deinen Geist. Du bist unser Lehrer. Du führst uns in die Fülle. Du führst deine Braut in dieser Stadt in die Fülle. Herr, und wir wollen gefügig sein, zu deinen Füßen sitzen und empfangen, was du sprichst heute. Herr, ich möchte es so deutlich aussprechen. Unsere Kraft ist nur im Gehorsam zu deinem Wort. Nahe an dir zu sein, an deinem Herzen, das ist mein Glück. Dein Wille ist unser Glück und unsere Kraft. Komm und sprich du zu uns. Amen. In der Missionsvorbereitung hatte ich das Glück, einige Monate in London in die Schule zu gehen, bevor ich dann noch weiter in Mittelengland studiert habe. Ich wohnte in Nähe vom Kensington High Park und musste mit meinem Bus jeden Früh über eine Stunde quer durch London unterwegs sein. Ich setze mich immer oben in den Doppelsteckerbus, da konnte man schön lernen und was sehen. Und jeden Tag ging der Bus hier an Harrods vorbei, das Exklusivkaufhaus Londons. Damals standen noch Türwärter an den Türen. Mit ungeschickter Kleidung haben die einen gar nicht reingelassen. Also alle Touristen wurden gebeten, sich fein anzuziehen. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Mich faszinierte das. Und als Junge vom Dorf habe ich Zeit genutzt und mich fein gekleidet und ging rein zu Harrods. Und ich werde nie vergessen, gleich unten in der untersten Etage kam mir der Duft der Parfümerie entgegen. Diesen Duft habe ich heute schier immer noch in der Nase. Ich liebe Parfums. Gibt's hier noch Leute, die Parfums lieben? Ja, die Frauen. Okay. Ich schaue mir gerne die Düfte an, die es da gibt. Darum möchte ich heute auch etwas sagen über Parfums in der Bibel. Es steht nämlich total viel über Parfums da drin. Ich glaube mehr als übers Zungenreden und Zungengebet. Interessant. Über den Duft, den wir Christen in der Welt verbreiten. Über das duftende Öl. Über den Duft Gottes. Gott möchte, dass das, was wir sind, duftet. Dass das, was wir tun, duftet. So ein Parfum ist ziemlich teuer. Du kannst sagen, hey, wer braucht das? Stimmt, ein Parfum ist kein Pflegeprodukt. Dein Körper hat es nicht nötig. Du wirst nicht krank, wenn du kein Parfum trägst. Aber es ist einfach schön. Und wenn jemand nicht so gut riecht, dann ist das nicht so schön. Er kann super sein. Es kann super sein, was er sagt. Es kann eine super Lehrerin sein, ein guter Mathelehrer, ein Mensch, der alles richtig macht, der die Wahrheiten kennt. Aber wenn er nicht so gut riecht, das ist nicht so schön. Wie etwas riecht, welchen Geschmack es hat, welchen Flavor es ausstrahlt, das entscheidet, ob wir sagen, bitte mehr davon. Oder ob wir intuitiv sagen, nee. Du kannst gut aussehen, aber nicht gut riechen. Das ist nicht so schön. Eine Kirche, eine Gemeinde kann gut aussehen, kann alle Wahrheiten wissen. Wir wissen, es gibt heute viele Extreme, wer irgendwie ein bisschen Idea oder andere Zeitschriften liest. Es gibt viele Gemeinden, viele Menschen, die wissen ganz genau, was richtig ist. Eine Gemeinde kann gut wissen, was richtig ist und trotzdem nicht gut riechen. Und dann ist das nicht so schön. Die Leute da draußen haben nämlich Nasen, geistige Nasen, Sinnesorgane. Die Leute um uns herum sind ja nicht blöd. Die Leute checken unseren geistlichen Geschmack. Und wenn das, was wir tun, gut aussieht, wenn das, was wir sagen, die volle Wahrheit ist, zumindest in deiner Überzeugung, wenn das Richtige ist, so meint die Bibel, so muss man leben, so muss es sein, aber nicht gut riecht, dann werden sie nichts von deiner Wahrheit hören wollen. Fängt ja oft schon bei unseren Kindern an, die mehr wissen, als was wir sagen. Die riechen nämlich auch den Duft Christi in unserem Leben. Da gibt es ja dieses schreckliche Sprichwort, wo jemand sagte, das, was du bist, schreit so laut in meinen Ohren, dass ich nicht höre, was du sagst. So wie du riechst, dein geistlicher Geruch, der sagt was anderes als das, was du sagst und vielleicht in den Liedern singst. Paulus lädt uns ein Wohlgeruch Christi zu sein. 2. Korinther 2, Vers 15. Schreibt er an die Kirche in Korinth. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi, ein Duft, der Leben verheißt. Sind wir. So sagt die Bibel. Mein Bruder Hermann hat ein interessantes Hobby. Der ist Pastor in Darmstadt. Er sammelt Parfümfläschchen. Und seine Frau ist da voll drauf abgefahren. Und der tut sich leicht, wenn der irgendwo unterwegs ist, weiß er, was er mitbringen soll. Nicht nur ein so ein Regal hängt bei denen im Wohnzimmer. Wenn ich da auf Besuch bin, da gucke ich und frage ich, darf ich mal aufdrehen und mal riechen? Was ist da? Es gibt ja hunderte von unterschiedlichen solchen Fläschchen und Gläschen. Er sagt mir dann, er muss immer das Kleinste suchen, weil wenn er die Großen kauft, wird es unbezahlbar. Ein Regal voller Parfümfläschchen. Und jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich an diesen Bibelvers. Wir sind ein Wohlgeruch Christi, ein Duft, der Leben verheißt. Unsere Welt wartet darauf, dass es einen Lebensduft gibt. Wir Christen sind die, die das Aroma der Hoffnung freisetzen. Den Duft freisetzen. Sind wir das? Es gab in Nürnberg, in der Zeit, als ich Jugendbündler war, einen Pfarrer, der hat sehr hart und deutlich gesprochen. Er wollte wohl über diesen Text predigen und als er durch den Saal nach vorne ging, hat er gesagt, riecht ihr was? Riecht ihr was? Wenn das einer macht, dann fangen alle an. Nee, wir riechen nichts. Und als er vorne an der Kanzel stand, sagte er, Leichengeruch. So hat die Kirche auch reagiert. Man hat ihn strafversetzt, er durfte dann nicht mehr predigen. Es war wohl über die Grenze. Den Duft freisetzen. Wie schrecklich ist das, wenn das bei Menschen, die mit Jesus leben, nicht mehr funktioniert. Wenn Leute drumherum sagen, Der verbreitet so einen Geruch, da höre ich nicht mehr, was der sagt. Den Duft freisetzen. Was duftet denn in der Natur? Wenn wir mal die Natur anschauen, was duftet? Die Blumen. Der Kuhstall. Unterschiedliche Gerüche. Nun, diese Lilien hier, die haben einen extrem starken Duft. Duftende Blumen. Wir leben ja Jahre in Thailand. In den ersten Jahren war da, als wir Sprachschüler waren in Chiang Mai, ein Blumenfestival. Da habe ich diese Bilder hier geknipst. Die Thais lieben Blumen. Bei allem Möglichen werden Blumen arrangiert. Ganze Wagen waren voller duftende Blumen. Und wer in Asien war, der weiß, da gibt es noch viel mehr, viel extremer riechende Blumen als bei uns, die Blumen. Schon in der Schöpfung werden sie erwähnt. Am dritten Schöpfungstag hat Gott sie geschaffen. Es gibt Blumen, das verbreitet einen Duft im ganzen Haus. Wenn jemand heiratet, hier ein Brautpaar, dann bekommen die so einen Purmalai, wie sagt man in Deutsch, eine Girlande umgehängt. Mit den extrem riechendsten Malai-Blumen blühten. Das duftet, wenn du in die Nähe des Brautpaars kommst, das duftet. Wunderbar. Aber in Thailand, da stehen die auch voll auf Plastik. Du kannst Plastikblumen in großen Mengen kaufen. Hier unsere Nachbarin Pibua mit ihren Kindern. Damals haben wir gerade Kirche gebaut, es war irgendein Fest, da saß sie und hat Plastikblumen aus Schnüren, so Plastikschnüre, die hat sie so aufgetrüffelt und da hat sie Plastikblumen gemacht. Du kannst welche in den Städten kaufen, wir leben ja im Urwald, du kannst Blumen in den Städten kaufen, die sehen aus wie die echten. Wunderbar. Was ist der große Unterschied zwischen links und rechts hier? Zwischen Plastikblumen und echten? Plastikblumen ist eine super Sache. Verderben nicht, sind immer gleich, sehen super aus und du kannst sie massenweise produzieren. Plupp, fertig. Die müssen nicht wachsen. Duftende, echte Blumen müssen wachsen. Die brauchen Wurzeln oder Knollen oder Zwiebeln. Das braucht Zeit. Das Duft entsteht, braucht Zeit. Das ist anstrengend. Das lässt sich nicht in Massenproduktion herstellen. Die müssen Lebenswasser aufsaugen. Die müssen sich entfalten, entwickeln, bis sie duften. Es gibt viele Plastikblumen-Christen. Plastikblumen-Christentum. Sieht gut aus, entwickelt sich schnell, braucht nicht gepflegt werden. Und wir fragen uns, warum duftet das nicht? Ich frage mich, wie können wir Christen das Aroma Christi freisetzen? Ich suche in der Bibel nach Antworten, nach biblischen Prinzipien. Und da finde ich, gleich zur Gründungszeit der ersten Gemeinde, da heißt es noch, bevor der Heilige Geist kam, Apostelgeschichte 1, Vers 14, und sie verharrten einmütig im Gebet. Kurz darauf haben sich dann 3000 bekehrt. Was heißt das Wort verharren? Es war, bevor der Heilige Geist kam. Sie verharrten im Gebet. Verharren heißt, nicht aufhören, bis etwas geschieht. Verharren heißt ausdauern. Verharren heißt bleiben, bis was passiert. Ich denke an die Erweckungszeit in Herrnhut. Viele von uns benutzen das Herrnhuter Losungsbuch. Von der Herrnhuter Brüdergemeinde wird berichtet, dass sie fast 5 Jahre lang eine Spannung und Streit in der Gemeinde hatten. Da war das Dörfchen Bertelsdorf, da wohnte der Graf Zinzendorf. Und dann hatte er da am Hang so eine große Fläche, die ihm gehörte, wo eigentlich seine Viehweiden waren. Und dann kamen die Flüchtlinge aus dem Böhmerland, die böhmischen Brüder, die dort ihres Glaubens vertrieben wurden, kamen da über das Elbsandsteingebirge in die Lausitz und suchten um Asyl. Also das gab es damals schon. Und der Graf Zinzendorf in Bertelsdorf hat gesagt, na da, wo mein Vieh weidet, da dürft ihr euch heute Häuser bauen. Und so nannte man dieses Dorf, was dort entstand, Herrnhut, weil es die Weidefläche des Herrn Zinzendorf war. Und das waren Glaubensflüchtlinge. Die kamen, weil sie in Prag und drumherum, da war ja schon 100 Jahre vor Luther der Jan Hus, hatte da schon die Bibel ins Tschechische übersetzt, wurde dann in Konstanz verbrannt als Ketzer. Es gab dann diese Glaubenskämpfe und dann flohen die Evangelischen, die es damals noch gar nicht gab als Evangelische, flohen die, die mit Jesus lebten, weil sie ihre tschechische Bibel nicht hergeben wollten. Und sie kamen und wohnten jetzt ganz nah zusammen und gingen in den Gottesdienst in Bertelsdorf, wo die Einheimischen waren. Und kein Wunder, es gab Spannungen. Mit Asylanten zurechtzukommen scheint nicht einfach zu sein. Und ich stamme aus einer Flüchtlingsfamilie ab, Deutsche aus Siebenbürgen. Ich weiß, wie es ist, wenn du auf dem Schulhof Flüchtlingskind genannt wirst. 5 Jahre lang dauerten die Spannungen. Und dann sammelte Zinzendorf beide Gruppen zu einem Bußgebet. Die haben damals ein Gemeindetagebuch geschrieben. Am 13. August sammelte er 1727 zu einem Bußgebet. Und der Heilige Geist wirkte so stark unter ihnen, wenn ihr das Losungsbuch habt und lest, dann findet ihr, das wird heute jedes Jahr noch verzeichnet, am 13. August die Bemerkung unten dran, Bußgottesdienst in Herrnhut. Der Heilige Geist wirkte so stark unter ihnen, dass es zu einer geistlichen Einigung kam. Man versöhnte sich, entschuldigte sich. Im Tagebuch heißt es, wir beschlossen, ein freiwilliges Opfer der Fürbitte anzuzünden in unserem Ort, welches Tag und Nacht brennen könnte. Innerhalb weniger Tage meldeten sich viele Freiwillige. Innerhalb von 14 Tagen hatten sich 70 Leute gemeldet, 42 Männer und 28 Frauen. Von da an beteten die Mitglieder über 100 Jahre lang, ohne Unterbrechung, in einer Gebetskette, 24 Stunden täglich. Also die hatten damals kein Gebetshaus, die gingen nicht in einen Raum. Man trug sich am Sonntag im Gottesdienst für eine Liste ein und betete zu Hause. Und Nachbarn, die dazukommen wollen, kamen dazu. 100 Jahre lang hat man in Herrnhut 24/7 gebetet, rund um die Uhr. Aufgrund der Buße und der Aussöhnung. Das hatte weltweite Auswirkungen ausgelöst. In diesen 100 Jahren wurden alleine von dem kleinen Dorf Herrnhut und Bertelsdorf, das ist eine gemeinsame Kirchengemeinde gewesen, 1199 Missionare ausgesandt, versorgt und bis zum Lebensende begleitet. Es waren 12 Missionare pro Jahr, 100 Jahre lang. Einfache Bauern, Schreiner, Handwerker. Aus Deutschland gab es damals noch gar nicht die Möglichkeit, in die Weltmission zu gehen. Der dänische König hatte das unterstützt, dass Weltmission sein wollte. So reiste man immer nach Kopenhagen, stellte sich dem König vor und wurde vom dänischen König dann erlaubt, auf eines seiner Schiffe mitzureisen. Die reisten in Länder, wo Missionsarbeit nicht möglich war. Da waren, es sind sagenhafte Lebensbilder, die es da gibt. Da gab es Leute, die haben gesagt, dann lassen wir uns einreihen in die Reihen der Sklaven zum Baumwollpflücken in Suriname. Und sie legten alles ab, was an ihre Freiheit erinnerte, und waren mit den Sklaven beim Baumwollpflücken. Die Herrnhuter Brüdergemeinde ist damals weltweit entstanden, rund um den Globus. Gemeinden Jesu. Warum? Die Leute haben geduftet. Wenn gebetet wird, handelt Gott. Ein faszinierender Duft breitet sich aus, wenn Menschen mit Gott leben. Und es war eine ganz andere Zeit, 1727. Mir fällt sowas Lustiges dann zu finden in den Lebensbildern. Zinzendorf zum Beispiel konnte es nicht leiten, wenn die Einzelnen so lange gebetet haben. Es war nicht wie bei uns in Thailand, wenn es heißt, wir beten, wo alle gleichzeitig losbeteten, sondern man hat abwechselnd gebetet. Und es wird berichtet, dass Zinzendorf gesagt hat, er bittet doch darum, dass die Einzelnen nicht länger als 20 Minuten beten sollen. Und wenn die sich nicht bremsen konnten in ihrem Beten und einer länger betete, dann rutschte der Zinzendorf auf seinem Stuhl rum und irgendwann hat er gesagt, während der Bruder fertig betet, singen wir schon mal ein Lobpreislied. Wir lachen heute drüber. Aber wenn wir beten, haben wir manchmal den Eindruck, es ist ewig lang. Sie verharrten einmütig im Gebet, heißt es da in der Apostelgeschichte 1. Wenn wir sagen, wir beten zusammen, liegt das an der deutschen Kultur? Die Jüngeren warten immer, bis die Älteren beten. Wer neu in der Gemeinde ist, im Gebetskreis, der wartet, bis die Älteren gebetet haben. Jeder einmal und dann? Wir finden dieses Prinzip, Ausharren im Gebet, an vielen Stellen in der Bibel. Harret aus im Gebet. Letzte Woche, Ado Gräfe, haltet fest. Wenn die Bibel uns sowas sagt, was machen wir deutschen Christen dann? Wir gründen eine Gruppe, die soll erst mal das Griechische analysieren, was das Wort Ausharren im Praktischen bedeutet. Und dann sagen wir, jetzt wissen wir, was es bedeutet. Jetzt gründen wir eine Gruppe, die sagt, wie können wir das praktisch in unserer Gemeinde durchführen? Aber im Gebet ausharren, das fällt uns sehr schwer. Haltet fest, harret aus. Ihr seid ein Wohlgeruch Christi. Sind wir Plastikblumenchristen? Schnell zu produzieren? Immer gleich aussehen? Oder sind wir Leute, die tief verwurzelt sind in seinem Wort? Sein Lebenswasser aufsaugen und einen Duft entwickeln, der von der Herrlichkeit Gottes spricht? Ein Duft, der Leben verheißt, schreibt Paulus. Wir finden dieses Prinzip auch bei Daniel. Er lebte 550 Jahre vor Christus. Als Jugendlicher kam er in Kriegsgefangenschaft nach Babylon. Er hielt dreimal täglich seine Gebetszeit. Er ging in sein Zimmer, er öffnete das Fenster, er kniete sich hin und betete. Und nichts konnte ihn von dieser Gebetszeit abhalten. Er war unwahrscheinlich weise. Er stieg auf zu einem der wichtigsten Berater des Königs und das brachte ihm viele Feinde ein. Man suchte nach etwas, wo man den Daniel anschwärzen konnte. Und man fand nichts. Nun, das Einzige, was man gegen ihn anwenden könnte, der lässt sich nicht vom Beten abhalten. Stell dir mal vor, wenn man dir sowas nachsagt. Wenn deine Kinder am Telefon sagen, nee, Mama kann gerade nicht kommen, die betet gerade. Der lässt sich nicht vom Gebet abhalten. Die waren nicht dumm, die Neider. Sie sorgten dafür, dass ein Gesetz herauskam. Zur Ehre des Königs darf man mal 30 Tage zu niemand anderes eine Bitte sagen, als nur zum König. Einer der höchsten Beamten war der Daniel. Und was macht er? Der geht nach Haus, dreimal am Tag, nicht im Verborgenen, vor geöffnetem Fenster und betet. Sie haben ihn nicht nur angeschwatzt, es Gesetz der Meder und Perser war nicht zu umgehen. Daniel wanderte, zum Tode verurteilt, in die Löwengrube. Dieses Bild, ein Ölgemälde von Bryden Reverie, ein englischer Künstler hugenottischer Abstammung, das fasziniert mich immer wieder, wenn ich es anschaue. Seht ihr es, was ich hier sehe auf diesem Bild? Der Gottesmann steckt in einem dunklen Gefängnis, umgeben von hungrigen Löwen. Und wo schaut er hin? Zum Licht. Der Bedrohung wendet er den Rücken zu und schaut zum Licht. In meiner Kinderbibel war da ein anderes Bild. Da saß der so mit dem Ellbogen auf einem Löwen gelehnt. Und als ich das Bild hier sah, habe ich gedacht, das ist es. Der wendet der Gefahr den Rücken zu und schaut zum Licht. Wohin schauen wir in Krisen? Auf das, was uns Angst macht? Oder auf das, was uns vertraut ist? Daniels besonnener Blick geht nach oben zum Licht. Sein Vertrauen auf Gott scheint unerschütterlich zu sein. Geübt im regelmäßigen Gebet, am geöffneten Fenster, lenkt er auch jetzt seine Blicke hinauf zum Grubenfenster, zum Licht. Auch in dieser Situation verharrt er im Gebet. Im Gebet verharren ist ein wichtiges Prinzip, das Aroma Gottes freizusetzen in dieser Welt. Ein zweites Prinzip, den Duft freizusetzen, finde ich in Psalm 141, Vers 2. Da betet der Psalmsänger, ich glaube, es ist von David, nimm mein Gebet an wie den Duft geopferten Weihrauchs. Und wenn ich meine Hände zu dir emporhebe, dann sei es für dich wie ein Speiseopfer am Abend. Lass uns diesen Vers mal anschauen. David sagt hier, mein Gebet soll duften. Und wenn ich meine Hände emporhebe, dann sei das wie ein Opfer. Opfer im Alten Testament war etwas, was nur für den Herrn bestimmt ist. Ich lese hier zwei Sachen in diesem einen Vers. Mein Gebet soll Gott erfreuen und nur für ihn sein. Schau mal dein eigenes Gebetsleben an. Wofür betest du? Herr, hilf hier. Herr, sorge da, Herr, bewahre hier, Herr. Es hört sich oft so an, unsere Gebete, wie wenn Gott dafür da wäre, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. David sagt dir was ganz anderes. Mein Gebet soll Gott erfreuen und nur für ihn sein. Dieses Prinzip hier nennt die Bibel Lobopfer. Allein in der Lutherbibel kommt das Wort 8-mal vor, in der neuen Übersetzung 2017, das Lobopfer. Gott erfreuen und uns etwas kosten. Opfer kostet was. Das fällt nicht leicht. Opfer kostet was. Wenn die Jugend früher bei uns hier unten im Jugendraum mal in der Passionswoche so das 24-7-Gebet hatte und man trug sich ein, nun in der Zeit nachts von 3 bis 5 dazu kommen, zu Hause, den Wecker stellen, aufstehen, zu sagen, ich gehe in die Gemeinde, weil 24-7 Gebetszeit ist, das kostet was. Und es soll Gott erfreuen. Wisst ihr, welche Gemeinde ein Duft für Christus ist? Da, wo Jesus im Mittelpunkt ist. Wisst ihr, welche Menschen ein Duft für Christus sind? Da, wo Jesus der Mittelpunkt ist. Das Aroma Christi freisetzen, das wollen wir tun. Machst du mit? Gott erfreuen? Nur für ihn da sein? Es gibt sicher noch viele weitere Punkte. Aber es soll ja jetzt nach dem nächsten Lied auch noch Möglichkeit sein, wo man Zeugnisse erzählt. Darum stoppe ich hier das Thema mit diesen zwei Punkten. und lade euch ein, mitzumachen. Gott einzuladen, tiefe Wurzeln auszustrecken zum Strom des lebendigen Wassers. Denn das unterscheidet die Blumen von den Plastikblumen, dass sich der Duft Christi entwickle. Und darum wollen wir auch schon als Einleitung zu unserem Abendmahl gemeinsam ein Bußgebet sprechen. Ich bitte die Technik, dass sie uns das Bußgebet an die Folie bringt. Und dann lasst uns erheben und gemeinsam sprechen. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, ich bekenne dir meine Schuld. In Gedanken, Worten und Taten habe ich mich vor dir und den Menschen schuldig gemacht. Es tut mir leid. Vergib mir, Vater, alle meine Schuld, für die dein Sohn Jesus Christus am Kreuz für mich gestorben ist. Du weißt, wie wenig ich dich gefürchtet habe. Ich habe deine Gebote immer wieder mit Füßen getreten. Ich bin Liebe schuldig geblieben, habe auf den ersten Schritt des anderen zur Versöhnung gewartet. Du weißt, dass manche meiner Gedanken, Worte oder Werke vor dir nicht Bestand haben. Sie tun mir leid, und ich bitte dich um deiner Barmherzigkeit und um des bitteren Leidens und Sterbens deines Sohnes willen. Du wollest mir vergeben und mir zu meiner Besserung deine Hilfe schenken. Ich will es gerne zulassen. Du darfst mich verändern. Du sollst mein Leben gestalten. Das will ich von ganzem Herzen. Amen. So eure Sünde blutrot wäre, soll sie weißer werden als Schnee. Der Herr vergebe dir deine Sünde. Amen.